mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns, Karma, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Erläuterung. Der spirituelle Funken erzeugt, wenn er mit Materie in Berührung kommt, einen Knoten, der durchschnitten werden muss, wenn man von den Aktionen und Reaktionen des fruchtbringenden Tuns befreit werden will. Befreiung bedeutet, vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentalen Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch, denn alle Taten des höchsten Herrn, seine Lilas, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende spirituelle Taten, und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Fesselung. Befreiung von der Fessel der Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des hingebungsvollen Dienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollen Dienst überzogen werden, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. Dann wird Befreiung möglich. Selbst das reaktionenbringende Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollen Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollen Dienst überzogen ist, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollen Dienst überzeugt ist, Jnana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchem Karma und Jnana unabhängig, denn er allein kann nicht nur Befreiung vom bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. Deshalb muss sich jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht, der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn lobpreist, sich an ihn erinnert und ihn immer und ohne Unterlass verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt waren, den Vorrang des Bhakti-Yoga zu predigen, folgten streng diesen Regeln und verfassten zu unserem Nutzen unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnlicher autoritativer Schriften haben sie einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Einteilungen und Ordnungen des Lebens für alle offen ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nivesesa Shunyavari Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, heute möchte ich sehr gerne über ein Thema sprechen, was vielen von uns, glaube ich, ziemlich ans Herz gewachsen ist, nämlich das Thema authentisch werden. Ich habe eine ähnliche Vorlesung schon in Berlin und in Radetisch gehalten und vielleicht auch Ansätze in Züricher Teppe. Bin jetzt ziemlich dabei. Ich möchte gerne zum Anfang dieser Vorlesung ein kleines Gedicht vortragen über authentisch werden. Mayas magisches Puppentheater. Der bunt gekleidete Direktor tritt auf die Bühne. Geheimnisvoll. Alle hören, mein Stück wird euch zum Lachen und zum Weinen bringen. Es ist über das Leben. Der Direktor tritt ab. Eine interessant gekleidete Marionette tritt auf und spricht. Mein Anfang liegt in einer Zelle aus Fleisch. Dann kam die Freilassung unter Schmerzen in das große Weltengefängnis. Welche Tragödie! Es geht noch mal von vorne los, weinte ich. Aber alle um mich herum lachten nur und versuchten mich auch irgendwie zum Lachen zu bringen. Während ich aufwuchs, spürte ich, wie ein Seil um meinen Hals gelegt wurde, wie das Seil, das einen jungen Bullen hält. Greift sich zum Hals, wo ein Seil sichtbar wird. Plötzlich fängt das Stück an zu leben. Zwei Puppen treten auf, die das Seil halten und mit Peitschen knallen. Im Hintergrund hört man die Stimme des Direktors, der erklärt, das sind Begierde und Zorn, die dich vorantreiben. Du lachst vor Freude, wenn dich die anderen loben, machst drohende Gebärden, wenn du geschmäht wirst. Oh, du wirst grün vor Neid auf andere Puppen, die mehr können, stöhnst auf vor Wonne, wenn ein Trieb befriedigt wird. Und während du mit jedem Tag dem Alter entgegenstolperst und die Kinder dir alter Affe nachschreien, grinst du ein zahnloses Grinsen. Bald ist es mit dir vorbei. Die Marionette ist kraftlos auf den Bühnenboden gefallen und stirbt. Plötzlich sieht man einen wunderschönen Vogel aus der Brust der Marionette hervorkommen. Er schüttelt sein prächtiges Gefieder, sieht die beiden Sklaventreiber missbilligend an und brrr, fliegt aus dem Marionettenkörper aus Haut und Knochen hervor, der hohl zurückbleibt. Brüder, Schwester, Söhne und Töchter, Enkel und Enkelin bevölkern inzwischen die Bühne und weinen. Aus dem Hintergrund hört man die scharfe Stimme des Direktors. Warum weint ihr Narren, wenn einer von euch auf der überfüllten Bühne des Lebens umfällt? Euer Körper ist eine Marionette mit 3x3 Löchern. Also das sind zwei Ohren, zwei Augen, zwei Nasenlöchern, das Geschlecht und der Anus. Habt ihr den Vogel nicht gesehen? Diese Puppe rennt daher, getrieben von Lust und Zorn, wie ein Kreisel von einem Kind, aber schwört, ich. Hat sie den Vogel nicht gesehen? Plötzlich ist das Theater voll mit Paradiesvögeln. Die Zuschauer sind verwirrt. Die Vögel umflattern die Leute, jeder um einen einzelnen Zuschauer und rufen eindringlich, lass uns frei, wir wollen endlich in die Freiheit. Als das Licht angeht, sind die Vögel weg. Die Türen des magischen Theaters öffnen sich. Nachdenklich gehen die Leute nach Hause. Einige verändern ihr Leben. Das heißt Mayas magisches Puppentheater. Das ist ein Stück zum Nachdenken. Der Text heute spricht darüber, wie wir die Seele im physischen Körper freilassen können. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionbringenden Tuns, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Es ist Ziel einer jeden echten Religiosität, den Menschen aus seiner Ich-Bezogenheit zu befreien. Diese Ich-Bezogenheit ergibt sich, wenn die unsterbliche Seele, die ein Teil der glückseligen spirituellen Welt ist, in die Materie kommt. Dann entsteht sozusagen ein Knoten, der Knoten des falschen Egos. Und es ist so, wie wenn eine Vase und eine Lauge, das sind zwei chemische Substanzen, in Kontakt miteinander kommen. Wenn sie in Kontakt geraten, entsteht ein Salz daraus, ein neues Produkt. Und so ist auch, wenn die spirituelle Seele in die materielle Welt kommt, dieser Knoten im Herzen sehr ein neues Produkt, eben das falsche Ego. Es ist ein sehr wichtiges Element des materiellen Universums, denn es ist das Element, was die Bindung aller Seelen an den Kreislauf der sich wiederholenden Geburten und Tode mit sich bringt. Ich habe einmal ein Telefonat geführt, was mich sehr bewegt und auch verändert hat. Ein Telefonat mit einer Sterbenden. Und die Sterbende hatte überall Krebsknoten im Körper. Metastasen, dankeschön. Ihr Körper war nur noch ein Schatten von dem, was er einmal war. Sehr abgemagert und eigentlich von Schmerz durchzogen. Und sie sagte mit einer Stimme, die sehr eindringlich klang, sie war mein Guru in diesem Augenblick. Satchinanda Swami, du hast keine Ahnung, was materielles Leben eigentlich bedeutet. Das ist Verwirklichung zu haben. Ja, selbst jetzt noch im Schmerze ist die Identifizierung mit diesem Körper so groß. Ich kann verstehen, dass ich nicht der physische Körper bin. Ich schaue mich an und ich sehe, ich habe nichts mehr damit zu tun und ich bin schon oft mit einem Bein auf dem anderen Lebensufer. Ich stehe schon da. Aber dieser Knoten im Herzen, das falsche Ego, ist so stark, dass es fast unüberwindbar scheint. Es ist so stark. Selbst jetzt noch identifiziere ich mich mit dem Körper. In der indischen Folklore gibt es eine schöne Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Eine Geschichte über Identifikation und das Lösen von Identifikation. Ich sehe jedoch, dass mein kleinster Zuhörer noch nicht zufrieden ist. Ich glaube, die Mama muss etwas tun, vielleicht spazieren gehen oder an die Luft oder ist das nicht unbedingt ein unzufriedenes, normal vielleicht, ja. Du musst mal sehen, wenn es ihm zu unwohl geht, dann könnt ihr ja was tun. So, diese Geschichte fängt wie jede gute Geschichte mit dem Satz an, es war einmal. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Diese Prinzessin feierte ihr 18. Lebensjahr, ihr 18. Geburtstag. Sie war eine sehr schöne Prinzessin und ihr Vater hatte, um sie zu ehren, einen großen Geburtstagsball zusammengerufen und hatte ihr die Möglichkeit gegeben, ihre selbstgedichteten Gedichte vorzutragen. Sie war sehr glücklich an diesem Tag und am Abend tanzte sie den letzten Ball und in dem Ball wurde ein Gerücht größer, was bisher klein gewesen war, aber jetzt wirklich große Form annimmt, dass sie mit dem Prinz des benachbarten Staates wahrscheinlich heiraten würden, denn sie hatten sich liebevolle Blicke zugeworfen, die so manch einem nicht entgangen waren. So, die Prinzessin war wirklich glücklich und legte sich dann in ihr Gemahl hin. Wie sagt man nicht, in ihr Gemahl, ihr Gemach, ja, das kommt später, in ihr Gemach hin und war sehr, sehr glücklich, aber konnte nicht einschlafen. Sie war völlig aufgedreht, wie man sagt. Und die Ereignisse des Tages rotierten in ihrem Geiste, als sie ganz plötzlich eine Stimme hörte. Lass mich frei! Ich will endlich frei sein. Was? Ist da irgendjemand eingesperrt in einem Zimmer noch? Und sie stand auf und ging durch den Palast, aber die Türen waren offen. Ist vielleicht irgendjemand im Verlies, ein Gefangener? Aber wir haben doch heute anlässlich meines 18. Geburtstags alle Gefangenen freigelassen. Woher kommt das? Also sie ging sicherheitshalber in den Kerker und ging an den Zellen vorbei. Doch tatsächlich, die standen auch alle auf. Die Leute waren freigelassen worden, die Gefangenen. So ging sie zurück in ihr Schlafgemach. Und da hörte sie aufs Neue diese Stimme. Lass mich frei! Lass mich endlich frei! Und als sie genau zuhörte, merkte sie, dass diese Stimme aus ihrer eigenen Brust kam. Wer bist du denn, fragte sie, dass du rufst, du willst frei sein. Und da antwortete die Stimme zurück, ich bin dein Selbst. Doch mein Selbst. Nein, nein, sagte die Stimme, das ist nur eines deiner vielen Gesichter, die du für dein Selbst hältst. Ups, sagte die Prinzessin und war traurig. Sie ging heraus aus dem Palast, weil sie so und so keine Ruhe mehr finden konnte, und ging durch den Wald. Zum Glück kannte sie ihren Weg gut. Sie kam schließlich zu der alten Ruine und dort lehnte sie sich an und verfiel in einen unruhigen Schlaf. Und als sie so schlief, hatte sie einen Traum, der sehr wichtig ist. Wir haben jetzt nicht C.G. Jung unter uns, der uns den deuten könnte. Wir müssen selber Traumdeuter jetzt werden, was das wohl bedeuten könnte. Sie sah sich selber, aber in dem Traum sah sie nicht aus wie ein junges Mädchen mit anmutigen Äußeren, sondern sie sah, dass sie wie ein Schloss aussah. Ein schönes Schloss, zwar, aber ein Schloss. Und sie sah, dass eine lange Treppe in ihrem Inneren nach oben führte und dass sie zu einem Ausgang führte, diese Treppe, nämlich dort, wo ihre Augen waren. Dieses Schloss hatte also einen Eingang und einen Ausgang, der mit den Augen des menschlichen Körpers identisch war. Und es sah aus wie ein, es war ein hoch aufgerichtetes Schloss. Dann hörte sie in ihrem Traum ein verzweifeltes Schluchzen und immer wieder den Ruf, lass mich frei, lass mich endlich frei. Als sie in den Kerker schaute, sah sie dort eine leuchtende Persönlichkeit, so ungefähr, deren Schultern sich bewegten im verzweifelten Schluchzen. Und für einen Augenblick schien es ihr, dass diese Persönlichkeit, die dazu noch leuchtete, aufblickte und sie ganz kurz anschaute. Und als sie diesen Blick dieser Persönlichkeit, der gefangenen Persönlichkeit sah, bemerkte sie für einen Augenblick, dass das eigentlich ihr eigener Blick war. Und dann platzte der Traum auf, riss. Sie wurde wach und sie hörte die Vögel zwitschern wie jetzt. Dann verunsichert und kam auf eine Lichtung und dort saß ein Sadhu. Sadhu heißt Heiliger. Der hatte auch einen Lichterglanz um sich herum. Und als sie ihn fragte, wer er sei, gab er ihr eine seltsame Antwort, die ihr zu gleicher Zeit Furcht aber auch Vertrauen einflößte. Sie fragte ihn, wer bist denn du? Und er antwortete lächelnd, mein Selbst. Oh, sagte sie, was machst du hier? Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Lass uns anfangen. Komm zum See. Und sie erbrachte sie zu einem See und sagte, schau in den See hinein, was siehst du da? Sie schaute in den See hinein und sah dort ein Gesicht, was sie überhaupt nicht anzog. Das Gesicht war so ein eitles, arrogantes Gesicht. Und der Sadhu fragte sie, willst du das sein? Nein, sagte sie, das will ich nicht sein. Dann nahm der Sadhu seine Hand fasste in den See hinein, wo das Gesicht war, und als er seine Hand so rausnahm, sah man, wie das Gesicht auf der Hand des Sadhus war, so wie dieses Blatt auf meiner Hand. Der Sadhu machte kurz und blies das Gesicht weg. Es war nämlich trocken geworden, wie eine einfache Zwiebelhaut. So, der Sadhu guckte, ging weiter mit ihr sagte, schau jetzt wieder. Und sie sah aufs Neue ein Gesicht. Das war ein einfaches Gierhalsgesicht. So als würde so ein Gesicht, ich will nur Schokolade essen. Und sagte das. Willst du das sein? Nein, sagte die Prinzessin. Aber was ist das? Du wirst gleich alles verstehen, sagte der Sadhu. Langte ins Wasser, nahm das Gesicht des kleinen Gierhalses auf sich und da war dann so eine Zwiebel, also die sah dann so aus wie eine eingeschrumpelte Zwiebelhaut und er machte wieder und davon flog das Gesicht. Die Prinzessin sah an diesem Tage viele von ihren Gesichtern, hochtrabende Gesichter, demütige Gesichter, fragende Gesichter, antwortende Gesichter. Sie dachte sogar, Gesichter wiederzuerkennen, die aus einer längst vergangenen Zeit kamen. Für mehrere Wochen wurde diese Übung gemacht. Der Sadhu machte die Prinzessin aufmerksam auf ihre Gesichter, fragte sie, ob sie sich damit eigentlich identifizieren könne, aber sie sagte nicht und so wurde ein Gesicht nach dem anderen weggetan. Diejenigen, die sich ein bisschen eingelesen haben in weltliche Literatur, kennen diese Theorie. Es ist die Zwiebeltheorie, dass unser wirkliches Selbst von verschiedenen Schalen bedeckt ist, ähnlich wie der Zwiebelkeim von verschiedenen Zwiebelhäuten. Nicht? Kennen das wieder. Und es geht darum, wenn man zum Selbstvorstoßen kommt, die Zwiebelhäute wegzubringen. So schließlich, nachdem sich die Prinzessin wohl und wohler fühlte, hatte sie einen Traum, den sie sehr froh machte. Sie sah im Traum wieder ihren Körper, der aussah wie ein Schloss, und sie bemerkte, dass die leuchtende Persönlichkeit, die vorher im Kerker gewesen war und geschluchzt und geweint und lass mich endlich frei gerufen hatte, diese Persönlichkeit die Treppe hochgeklettert war und jetzt schon fast vom Ausgang war, also fast bei den Augen angelangt war. Und als die Persönlichkeit die Treppe so hochging, war es der Prinzessin sehr wohl geworden. Sie hatte diesen Traum auch gedeutet. Den ersten Traum konnte sie nicht deuten, aber den zweiten schon. Sie hatte gedeutet, dass ihr selbst jetzt dadurch, dass sie die Gesichter fallen gelassen hatte, schon auf dem Wege zur Freiheit war und schon sehr weit nach oben gekommen ist. Kurz bevor der Traum aufhörte, hatte sie jedoch etwas gesehen, was sie völlig verunsicherte. Die leuchtende Persönlichkeit hatte sie angeschaut und wieder war es ihr, als wenn sie sich wiedererkannte und hatte zur Prinzessin geschaut und mit einem flehentlichen Ausdruck im Gesicht gesagt, bitte, bitte lass mich frei. Jetzt kommt deine letzte Prüfung. das ist ja kein Problem, das schaffen wir schon. Und ging am nächsten Morgen hin zu dem Sadhu und sagte, so, wie siehst du mich? Sind wir nicht bald am Ende? Hm? Der Sadhu guckte sie besorgt an und sagte, ja und nein, es kommt jetzt auf dich drauf an. Du wärst, sei nicht entsetzt, wenn du jetzt ins Gesicht, in das Wasser schaust. Du wirst ein Gesicht sehen und du wirst dieses Gesicht nur ablegen können, wenn du dich besinnst auf deine eigentliche Identität. Denke schon mal auf dem Weg darüber nach. Wer oder was bist du eigentlich? Was ist das Selbst? Sie ging dann zum Fluss und die Prinzessin dachte, dass sie jetzt ein schönes Gesicht sehen würde. Ein reines Gesicht. Sie hatte gesehen, wie in dem Maße, wie sie sich befreite von ihren falschen Gesichtern, dass sie immer schönere Gesichter zum Vorschein kam, immer angenehmere, zivilisiertere. Doch sie war erstaunt, als was geschah, als sie jetzt in den See hineinschaute. Eine Fratze starrte sie an, die so gemein und fies aussah. Wie Herr Fiesling oder Frau Fiesling. So sah sie aus. Und drüber hinaus sah sie noch, wie aus den Augen dieser Fratze immer wieder neue Gesichter hervorkamen, eines nach dem anderen, aus beiden Augen. Es war wie ein Quell von Wasser, der hervorkam. Was könnte wohl diese Fratze sein? Das falsche Ego. Ja, Krishnanandini. Das Sanskrit-Wort für falsche Ego weißt du, glaube ich, auch. Ahankara, nicht? Der Ahang, ich und Kara, der Macher. Das falsche Ego ist der Gesichtermacher, der Maskenschneider, der Maskenkneter und der Kostümnäher. Das, was in Kontakt, was passiert, wenn die ewige spirituelle Seele in Kontakt mit der Materie tritt, ist, dass sie einen Knoten im Herzen bekommt, das falsche Ego, aus dem dann all diese Identifikation hervorspringt. Nun, sagte der Sadhu, willst du das sein? Nein, sagte die Prinzessin. Ja, was willst du denn sein? Was bist du denn? Und in meiner schönen Geschichte geht es so, dass die Prinzessin sich erinnerte. Plötzlich war es ihr, als wenn durch die Jahrhunderte, ja Jahrtausende, durch die Korridore der Zeit ein Ruf schallte, der sich in ihrem Herzen als Echo wiedergab. Ich bin ein ewiger Diener Krishna, kam das Echo hervor. Eine ewige Dienerin Krishna. Und das war Nektar. Das Gesicht, das die Fratze zerspritzte, sie wurde richtig nass und erfrischt. Und als sie wieder reinschaute in das Gesicht, sah sie, dass aus den Augen heraus diese leuchtende Persönlichkeit herausschaute, die den Weg über die Treppe zum Ausgang gemacht hatte, zur Freiheit. Es war ein sehr schöner Augenblick. Sie weinte, oder war es einfach nur das Wasser, was ihr aus dem Gesicht lief, was dagegen gespritzt war? Es waren eigentlich Tränen der Freude, muss man sagen. Die kamen nämlich aus dem Inneren und nicht mehr aus dem Äußeren. Und der Sadhu sagte so, ich bin sehr mit dir zufrieden, nun ist es deine Aufgabe, anderen zu helfen, wo du siehst, dass das Selbst anfängt zu rufen. Gut, damit endet meine kleine Geschichte. Ich glaube, sie spricht für sich selber. Ich glaube auch, dass bei vielen von euch dieser Ruf da ist. Srila Prabhupada schrieb in dem zweiten Kanto einen sehr interessanten Satz. Die spirituelle Existenz des Selbstes lässt sich an der Unzufriedenheit erkennen, die die Seele mit dem begrenzten Umstand des materiellen Lebens verspürt. Nicht? Diese Unzufriedenheit, die einen nicht zufrieden macht, auch in den materiellen Umständen des Lebens, auch in den Zielerreichungen, die man sich gesetzt hat, ist ein Ausdruck dafür, dass die spirituelle Seele ruft: Lass mich frei, lass mich endlich frei. Dies ist ein Thema, dieses Thema nach Freiheit, was wir auch auf dem Hinweg gehört haben. Es war interessant. Ich war mit einem UFO unterwegs, geht mit Computer, man wird auch beobachtet, glaube ich, während der Fahrt und ob es angenehm ist oder nicht. Also alles, tausend Anzeigen sind da zu lesen, was jetzt die Situation des Lebens auf der Autobahn ist, wie schnell, wie tief, wie flach, wie hohl, alles, das ist unglaublich. Und wir haben auch eine CD gehört, muss ich gestehen, von einem deutschen Popstar, Xavier oder so. Ja, so wie ihr sagt. Er hat ein Lied geschrieben, Ich will frei sein. Das ist ein, hoffentlich meint das, dann könnte man ihn auch mit dieser Geschichte, glaube ich, von der Loslösung des falschen Egos überzeugen. Und der Gesichter, der Masken. Ich denke, jeder Mensch verspürt das auf irgendeine Weise. Und wir sind im Krishna-Bewusstsein, denke ich, auch gekommen, haben uns gesammelt, um Freiheit von den zu erlangen. Nun möchte ich gerne darüber sprechen, worauf hier in gewisser Weise zu achten ist. Ich möchte euch sagen, dass wir in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein einen kleinen Fehler gemacht haben, der sich aus einem unzureichenden Verständnis von dieser Geschichte und diesem Inhalt also so irgendwie herauskristallisiert hat. Wir merken jetzt, dass dieser Fehler aufgetreten sind und sind, viele von uns sind dabei, einen neuen Fehler zu machen, aber das ist nun mal in der Welt so, denn jede Bemühung ist mit einem Fehler überschattet, das ist normal. Ich möchte gerne mein eigenes Beispiel als ein Fehlerbeispiel geben, um euch ein bisschen über die Kompliziertheit zu informieren und keinem weh zu tun. Also man selber kann ja strikt zu sich sein. Das ist ja, so. Ich hatte damals, als ich von dem Krishna-Bewusstsein hörte, auch dieses Zwiebelbild, das hatte ich schon vorher bekommen aus der weltlichen Psychologie, dass wir also die Schalen abtragen müssen, um zum eigentlichen Wesenskern vorzukommen. Ich hörte dann im Krishna-Bewusstsein, dass das Selbst die ewige spirituelle Seele ist, ein Teil Krishnas, und dachte dann, gut, jetzt lassen wir alles andere fallen. Ich habe mich zum Beispiel nicht um den Körper gekümmert und auch nicht um soziale Angelegenheiten. Ich weiß, damals, als der Winter einbrach, bin ich tatsächlich barfuß gelaufen auf der Straße. Das ist nicht gut für die Füße, insbesondere wenn man nicht eine so starke Durchblutung hat. Ich bin ja die Seele. Die Seele braucht keine Schuhe. Ich weiß noch ein anderes Beispiel. Ich fuhr dann einmal mit der S-Bahn und habe es nicht für nötig empfunden, eine Fahrkarte einzulösen. Ich wurde damals auf der S-Bahn angehalten von so einem Schaffner, wie sagt man, Kartenkontrollierer, Billettkontrollierer würde man in der Schweiz vielleicht sagen. Ich weiß noch, ich chantete dann erstmal ein bisschen das Denial Chanting und plötzlich der gab aber nicht nach, der schüttelte mich sanft und sagte, wo ist Ihr Fahrkarte? Und ich sagte ihm dann, also mit dem Brustton der Überzeugung, die Seele
braucht keine Fahrkarte. Nicht? Also es kam also wirklich, ich war überzeugt. Und der Schaffner schaute mich an und sagte, sind Sie einer der Pettersson-Söhne? Mein Vater war zu der damaligen Zeit der Direktor des Hauptbahnhofs in Hamburg. Und es hatte sich rumgesprochen, dass seine Söhne so durchaus alternativ leben würden. Martin Leben, sind Sie einer der Pettersson-Söhne? Mein Vater ist Krishna, dachte ich mit großer Überzeugung wieder. Und ich dachte damals, das wäre total okay so, diese Lebensweise. Der hat gesagt, Sie können umsonst fahren, aber darf ich auch meine Kollegen holen und sie mal zeigen? Es war also, ich könnte euch viele solche Geschichten erzählen, voll auch von unserer Bewegung, aber hier könnt ihr mich auslachen und braucht so nicht über andere Devotees. Also wir waren völlig auf dieser Stufe. Wir haben dann irgendwann einmal gemerkt, dass so kann man nicht sein spirituelles Leben führen. Denn wenn man eines dieser Schichten vernachlässigt, kann so viel Ungereimtheit und Schmerz daraus kommen, dass man einfach nicht weiter progressieren kann. Wir haben dann auch gemerkt, dass mit dem Wort Atma oder Selbst nicht nur die ewige Seele gemeint ist. Natürlich, das ist die letztendliche Definition. Atma kann aber auch Körper bedeuten. Es kann auch der Geist mit all seinen Emotionen bedeuten. Nicht? Es kann den Intellekt bedeuten. Es ist ganz wichtig, zu verstehen, dass wir auch die anderen Ebenen unseres Daseins, die anderen Schichten, nicht einfach ignorieren. Denn wenn wir sie ignorieren, mögen sie so schreien wie ein Baby plötzlich. Und so viel Schmerz daraus kommen, dass wir wirklich in Schwierigkeiten sind in unserem Leben. Wenn wir versuchen wollen, selbstverwirklicht zu werden, wenn wir den Weg der Befreiung gehen können, müssen wir uns auch um die anderen Schichten kümmern. Hier ist jetzt jedoch der Punkt, wo viele Fehler gemacht werden in der heutigen Zeit. Von Esoterikern, auch von Devotees, wir sind ja auch noch Menschen, wie ihr gemerkt habt. Ich würde diesen Fehler gerne als den Chamäleon-Fehler bezeichnen. Ein Chamäleon, ganz kurz, hat ein sehr schwaches Verständnis von der Identität. Es passt sich immer ganz genau der Umgebung an, in der es gerade ist. Wenn es in einer roten Umgebung ist, wird es rot. Wenn es in einer blau-weiß gestreiften Umgebung wäre, würde es sich blau-weiß streifen. Wenn es in einer grünen Teppich ist, würde es grün werden. Das ist auch sehr natürlich, diese Farbe für das Chamäleon, aber es würde dieses Grün annehmen und nicht ein anderes. Oder wenn es eine Girlande an, also es nimmt immer die Umgebung an. So, wenn ein die Färbung der Umgebung an. Wenn ein Devotee, dem es um Selbstverwirklichung wichtig ist, diesen Fehler macht, wird Folgendes geschehen in seinem Leben. Er sagt, ich muss mich um die körperliche Ebene kümmern, das haben wir jetzt gelernt, über die intellektuelle Ebene, über die emotionale Ebene. Ich muss auch mal gut unterhalten werden im Leben. Und er nimmt dann immer jeweils, er behält dort nicht seine spirituelle Identität auf diesen Ebenen bei, sondern macht Kompromisse in seiner spirituellen Identität. Zum Beispiel, um Unterhaltung zu haben, begibt er sich in sieht sich Filme an, die nun wirklich nicht mal, wenn man die Vorstellung ganz weit stretcht, mit Spiritualität zu tun haben. Nicht? Oder er geht in die Diskothek und tanzt sich aus, wobei Männer und Frauen ihn auf seinen entsprechend geschwungenen Körper schauen und so weiter. Er geht also in Umstände und Situationen hinein, die nicht mit der spirituellen, mit dem spirituellen Leben zu vereinbaren sind und eher hinderlich und überhaupt nicht förderlich für die spirituelle Entwicklung sind. Weil er noch nicht verstanden hat, dieser Mensch, den es um Befreiung geht, dass es möglich ist, mit einer spirituellen Kultur und einem spirituellen Wissen tatsächlich die einzelnen Ebenen zu füllen mit dem segenbringenden Licht des spirituellen Wissens. Ich möchte es euch gerne ein Beispiel geben. Wenn hier die Seele ist, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man sich hinsetzt. Sagen wir mal, das ist jetzt bildlich die Seele, und dann kommt die intellektuelle Schicht hier rüber, die mentale Schicht, die körperliche Schicht und so weiter. Dann sollten wir, wenn es uns darum geht, diese einzelnen Schichten nicht zu ignorieren, sondern zu versorgen, sodass wir zufrieden werden können auf allen Ebenen unseres Daseins, das Licht der Seele durch diese Schichten schicken. Stellen wir uns mal die intellektuelle Schicht als eine lila Schicht vor. Dann erhält das Licht der Seele diese Schicht lila und es gibt ein strahlendes Lila. Dann gibt es die mentale Schicht, emotionale Schicht. Das Strahlen der Seelen erhält diese Schicht, sodass wir dort gute Freundschaften und liebevolle Beziehungen auch mit Menschen, mit Freunden, mit Devotees, mit sogar versuchen, unsere Umgebung also zu fühlen. Nicht? Wenn der körperliche, wenn die Strahlen der Seele die körperliche Ebene erreichen, geht es uns darum, gute Speise zu uns zu nehmen, die wir vorher nicht ruckzuck so geopfert haben, sondern wirklich in einem Bewusstsein, hier Krishna, das kriegst du von mir heute. Hoffentlich schmeckt es. Nicht? Und so können wir versuchen, mit dem Glanz des spirituellen Wissens diese verschiedenen Ebenen zum Strahlen zu bringen. Zum Strahlen, dadurch, dass hier die spirituelle Wissen auf sie strahlt und sie dann durchdringt und reflektiert und so weiter und so fort. Das ist eine wichtige Aufgabe, eine Aufgabe, die normalerweise von einer Kultur übernommen wird. Nicht in der Prabhupada hat einmal gesagt, dass er abends mit einem Ochsenkarren von sich zu Hause, von dem Vorort in Kalkutta, wo sie lebten, zum Dorf rausgefahren waren, wo das Mahabharata vorgetragen wurde und auch manchmal Schauspiele vom Mahabharata sehen waren. Und er sagt, er war so beeindruckt mit seiner Familie von dem Mahabharata, dass wenn er zurückkehrte aus dem Dorf, der auf dem Ochsenwagen einschlief, dass er an das Mahabharata dachte. Ein Film des Mahabharatas in seiner jugendlichen Imagination vor sich ging. In der Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist es ein wichtiges Thema, so ein bisschen Kultur herbeizuschaffen, sodass es tatsächlich möglich wird, die verschiedenen Ebenen auch ganz und gar zu durchdringen spirituell und den Fehler des Chamäleons zu vermeiden. Zum Schluss möchte ich euch gerne ein Vers vorlesen, von dem König Parikshit Maharaj spricht, wo so ein bisschen ein authentischer Gottgeweihter, der es also geschafft hat, zum Inneren vorzudringen, beschrieben wird. Ich werde es aus dem Englischen vorlesen müssen, ich kann nicht garantieren, wie gut die Übersetzung ist, aber ich will mich mal bemühen. Wirkliche Sprache ist die, die die Eigenschaften des Herrn beschreibt. Wirkliche Hände sind die, die für Krishna arbeiten. Ein wirklicher Geist ist der, der sich immer an ihn erinnert. Wie er in jedem sich bewegenden und nicht bewegenden Lebewesen weilt. Und wirkliche Ohren sind diejenigen, die die heiligen Themen über ihn hören. Also was immer die Augen, die Ohren erfahren, was der Geist erfährt und so weiter, sollte versuchen, sich Krishna zu vergegenwärtigen in allen Dingen. Man kann ein authentischer Devotee am besten durch folgende Übung werden, indem man versucht, überall Krishna zu sehen, im Herzen aller Menschen, in allen Ereignissen. Während wir mit der Matte durch die materielle Welt hindurchgehen, sehen wir das Flüstern der Bäume als das Flüstern der universalen Form. Wir sehen das, was andere Menschen uns sagen oder wie sie uns gegenüber verhalten, als Hinweis von Krishna. Nicht, wenn wir jetzt bei uns zu Hause ankommen, sehen wir unser Zuhause, versuchen wir es als Eigentum Krishnas zu sehen. Wir versuchen uns, wie Parikshit Maharaj sagt, der auf der Suche nach dem authentischen Selbst angelangt ist, wir versuchen uns zu vergegenwärtigen, dass alles beseelt ist von Krishna. Everything moving and non-moving. Alles, das auch das, was sich bewegt und sich nicht bewegt, beseelt ist von Krishna. Und durch diese Meditation, Krishna in allem zu sehen und auch hinter allem zu sehen, wird es uns möglich sein, nach und nach Krishna bewusst zu werden. Sich immer an Krishna zu erinnern und ihn niemals zu vergessen, ist die beste Methode, um authentisch zu werden. Bhaktivinoda Thakur tut in diesem Sinne folgendes Gedicht schreiben. Geist, Körper, Familie, alles was ich besitze, bringe ich deinen Lotusfüßen da, O Nanda Kishore. Ob es mir gut geht oder schlecht, im Leben oder im Tod, ich suche Zuflucht bei deinen Lotusfüßen. Alle meine Besitztümer habe ich dir gegeben. Nun bin ich nicht mehr für mich verantwortlich. Nun bin ich nicht mehr für diese Sachen verantwortlich. Für mich bin ich schon verantwortlich, aber diese Sachen sind dein. Erschlage mich oder beschütze mich, wie du willst. Du hast das Recht dazu, denn ich bin dein ewiger Diener. Wenn es dein Wille ist, dass ich wiedergeboren werde, dann darf ich einen Wunsch anmelden? Ich möchte in dem Hause deines Devotees geboren werden. Ich kann sogar als Wurm geboren werden, solange ich dein Devotee bleibe. Ich habe keinen Wunsch, geboren zu werden als Brahma, wenn ich in dieser Lebensform gegen dich bin. Ich sehne mich nach der Gemeinschaft eines Devotees, der völlig frei ist von dem Wunsch nach materiellen Genuss und Befreiung. Vater, Mutter, Liebhaber, Sohn, Herr, Lehrer und Ehemann, du bist für mich alles. Bhaktivinoda Thakur sagt, O Kana, bitte höre mich. O Geliebter von Radha, du bist mein Leben und meine Seele. So werden wir singen können, wenn wir ganz hoch auf der Leiter sind und schon praktisch fast vom Ausgang treten sind, dem Ausgang aus dem materiellen Dasein. Aber solange wir noch auf der Leiter gehen, müssen wir geduldig mit uns sein und nicht enttäuscht sein, wenn wir nicht immer frei von allen Anfechtungen des falschen Egos sind. Wir dürfen nicht zu sehr mit uns zürnen, wenn wir merken, wie unsere Gesichter noch ganz schön auf uns kleben, unsere Masken. Wir sollten Mut fassen in der Meditation, dass wir, wo wir versuchen, Krishna hinter allem zu sehen, was in unserem Leben da ist. Und durch diese Meditation wird unser spirituelles Leben Leben bekommen und wir werden mit Sicherheit auch dazu kommen, dass wir die Leiter höher klettern und die Gesichter verlieren und so zu unserem authentischen Selbst kommen. Ich habe noch etwas in diesem Zusammenhang, bevor ich ende. Das werde ich nachher sagen. Ich habe für euch etwas mitgebracht. Ich will jetzt mal sehen, ob ihr irgendwelche kurzen Fragen habt zu den Themen. Wie gefällt euch die Geschichte? irgendwie sitzt die, nicht? Man kann sich wiedererkennen. Wie oft man das noch machen wird. Tough, it's tough. Yeah. Tough, you say? Yes. Huh? Tougher, yes, tougher. Good. Gorangi fragt, für uns, wir sind also die Pioniere hier und wir haben noch nicht so viel Kultur entwickelt. Das einzige Krishna-bewusste Theater ist Sri Kama und, und Atmadhara, die ich noch versuchen möchte zum Theater zu bringen. Ich muss mal wieder Theater sehen, also es ist rein selbstisch. Und wir haben ja Musik, da haben wir einen Pionier, den Krishna Prema, der bringt interessante musikalische Bemühungen, die vielleicht einige von uns sehr begeistern. Ich finde es sehr gut zum Beispiel. Und wir haben die Kultur des Pujas entwickelt und das ist schon mehr oder weniger, wir sind Pioniere, wir sind also wie die Leute, die mit Planwagen in den wilden Westen aufbrechen, wo nur eine weite Prärie ist und sie sich erstmal sehen, wo kriegen wir denn Baumstämme her und Lehm, dass wir hier mal ein Holzhaus bauen können und so weiter. Was Kultur betrifft, ist noch Arbeit zu tun. Ich bin der Meinung, dass jeder einzelne Devotee sich an diese Arbeit selber macht, denn der individuelle machen muss, denn der individuelle Geschmack ist sehr verschieden. Srishti Kata und ich zum Beispiel haben jetzt unser Lieblingsmusiktape gefunden. Nicht dieses Bangladeshi Kirtan, aber das ist gerade für uns beide ist das jetzt das Höchste im Augenblick, aber es ist eine Suche, es ist eine Bemühung, die da sind, und Pioniere sind total willkommen bei uns. Ich glaube, dass hier auch ein gewisser Ermessensspielraum dem Einzelnen gegeben ist, in dem er Room for his own judgment, würde ich das übersetzen, den Ermessensspielraum, wo man also sehen muss, wie kann ich mich mit meinem komplexen Wesen zufrieden fühlen auf spirituelle Weise im Krishna-Bewusstsein. Nicht? Das ist in Abwesenheit einer Sache, muss die man diese Sache schaffen, so gut wie man kann. Nicht? Denn es ist auch so, dass wir merken als westliche Devotees, dass nicht alle von uns so in Ragas Musik schon. Stell dir mal den Heavy Metal Fan vor, der sich in Raga anhören muss. Ja. Der dann traurig ist nach 10 Minuten, weil es klappt nicht. Er ist nicht angesprochen. Nicht. Er muss sehen, wie er das macht mit seiner Sache. Es gibt eine Sache, die besonders in der Hare Krishna Bewegung auffällt, diese Sache, dass man etwas, was es gibt, in Einklang bringt, dedicated, nicht? Da gibt es diese Hare Krishna Hardcore Bands, I love Krishna, nicht? Und viele junge Leute sagen, oh, endlich, Schnips, Schnips. Nicht, das ist, was man hört. Das ist also die Dedicated-Kultur. Das ist aber nicht ganz ungefährlich, mit diesem Messer der Dedication zu arbeiten. Das geht nämlich manchmal nach hinten los, nicht? Und dann freut einen nicht mehr nur der Krishna-bewusste Hardcore. Da muss man schon mal wieder die Meister des Faches, die 5 roten Teufel hören, oder wie sie gerade heißen, nicht? Und ist schon wieder in der Welt drin. Du hast gefragt, unsere Barmherzigkeit ist. Lord Chaitanya weiß von dem schwierigen Unterfangen in diesem Kali Yuga, Krishna bewusst zu werden, und hat deswegen, wir werden darüber in einer Vorlesung, in einer gesonderten Vorlesung hören, ist die Barmherzigkeit Inkarnation. Es ist eine Menge Barmherzigkeit um die Devotees von Krishna, solange die Srila Prabhupada folgen. Im 9. Kanto gibt es ein wunderbares einen wunderbaren Schlucker, wo gesagt wird, dass die Anhänger Rantidevas befreit wurden vom materiellen Dasein, weil sie dem Pfad der großen Seele Rantidevas folgten. So sind auch den Devotees in der Bewegung für Krishna Bewusstsein eine große Barmherzigkeit ist um sie herum, solange sie den Pfad einer wirklich großen Seele folgen, Srila Prabhupada, dann sind sie beschützt auf diesem Pfad. Aber damit sie sich, während sie folgen, einigermaßen zufrieden finden können, ist es ganz wichtig, dass sie eine Kultur entwickeln. Ich würde sagen, die Kultur, die am einfachsten zu entwickeln ist und aus der am meisten Schmerz kommt, wenn sie nicht entwickelt wird, ist die Kultur der persönlichen Beziehungen. Solange die Devotees in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sich bemühen, wirklich gute Beziehungen miteinander zu pflegen und ihre Beziehung zu läutern und zu reinigen, wenn es da Nebel und Wolken auftreten, werden sie ein sehr, sehr, wird ihr Leben viel einfacher sein. Ich glaube, ihr habt gestern gespürt, durch die Übung, die Radhe Shyam mit uns, mit euch gemacht haben. Ich habe viel, viel positives Feedback gehört und weiß durch dieses Feedback davon, wie es wichtig ist, sich kennenzulernen und sich näher zu kommen im Leben. Ganz einfaches Wissen. Ich glaube, dass es sehr gut war, das am Anfang zu machen und nicht am Ende. Wenn wir es schaffen, unter den Devotees eine gute Beziehung zu finden und unter den Freunden Krishnas und den Congregational Members, dann können wir da sehr viel heilende Strahlen, segnende Strahlen erfahren, sodass wir uns wohler fühlen und diesen doch nicht immer einfachen spirituellen Pfad von Prabhupada befolgen können. Das ist ja der Weg des Adlers, wenn man so im Vergleich sagt. Der Weg des materiellen Lebens ist der Weg der Fliege, so heißt es im Bhagavatam. Nur um dem Weg des Adlers zu folgen, braucht man unglaublich viel Kraft und Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit kriegen wir dann bestimmt zu spüren, wenn wir bemüht sind, unter den Devotees gute Beziehungen zu machen. Und Krishna ist wahnsinnig zufrieden mit Devotees, die Devotees achten und respektieren und sie ehren können. Gut, das sind ein paar Gedanken dazu. Ich möchte jetzt eine... es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich die Vorlesung nicht zu lange gebe. Das ist eine große Gefahr bei mir und ich habe mich wirklich entschlossen, mich ein bisschen zu disziplinieren. Deswegen werde ich hier keine weiteren Fragen annehmen können. Denn es ist ganz wichtig, dass wir, weil wir einen großen Tag vor uns haben, rechtzeitig anfangen und genügend Zeit haben. Wer sich gerne noch um den Inhalt dieser Vorlesung Gedanken machen möchte, ich habe ein Arbeitsblatt verfasst, das heißt Auf der Suche nach dem authentischen Selbst, wo so ein paar Übungen drin sind, zum Beispiel vervollständige die folgenden Sätze. Authentisch zu sein bedeutet ... und musst du schreiben, einfach, wild und gefährlich leben, wenn das deine Ansicht ist. Und dann zum Beispiel eine schöne Übung. Stell dich bei einer Tätigkeit vor, die du wirklich vom ganzen Herzen liebst. Nun stell dir vor, wie dich ein Privatdetektiv, bekannt für seine brillante Beobachtungsgabe, dabei beobachtet. Wie würde sein Bericht aussehen? Er hopste eifrig auf und ab. Ich kann nicht verstehen, was der Grund ist. Es ist gut, sich selber ein bisschen zu beobachten und sich Klarheit über sich zu gewinnen. Das ist so ein bisschen auf diese Sachen. auf der Suche nach dem authentischen Selbstwert haben möchte, kann sich bei Srishti Kater melden. Der hat eine Liste und macht eine entsprechende Anzahl von Fotokopien. Ja? Srishti Kater ist dieser Devotee. Einige der Gäste kenne ich noch nicht. Mit dem natürlichen Haupt.